Orchamol, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Michael.
Hallo Matthias.
Ja, wir probieren gerade mal wieder was ganz Neues aus, weil wir aufgrund von Corona jetzt überhaupt nicht mehr zusammensitzen können. Aber das ist gar nicht so verkehrt. Wir, also du Michael und ich, wir sitzen zwar im gleichen Haus, aber in unterschiedlichen Stockwerken. Aber unser heutiger Gast, der sitzt ganz schön weit weg. Und zwar am Niederrhein. Wo er genau sitzt, kann er uns noch erzählen. Wir begrüßen ganz herzlich Professor Hans-Joachim Wagner, der schon mal bei uns im Podcast war. Damals war er, es ist immer noch, Leiter des Bewerbungsbüros für die Kulturhauptstadt Europas 2025. Damals waren wir noch im Bewerbungsverfahren und jetzt sind wir leider raus. Und darüber gilt es natürlich ein bisschen zu sprechen. Wie geht's Ihnen denn, Herr Professor Wagner?
Ja, hallo Herr Obert, hallo Herr Husarek. Ich bin zu Hause am Niederrhein in Kleve und habe mich nach dem Entscheid der Jury gefühlt 20 Stunden pro Tag ausgeschlafen. Also mein Körper hatte einen hohen Nachholbedarf an Schlaf und also mittlerweile bin ich wieder gut unterwegs, guter Dinge und ich freue mich dann ab kommenden Montag wieder in Nürnberg zu sein, um die Ärmel hochzukrempeln und zu schauen, was kann aus der Kulturhauptstadtbewerbung für die Zukunft mitgenommen werden.
Das ist eine super spannende Frage, aber bevor wir die klären, würde ich gerne mal auf Ihr Naturell, das so sehr unfränkisch ist, zu sprechen kommen, Herr Wagner. Sie haben ja vor dieser Entscheidung einen Optimismus versprüht, der unser einen permanent ins Zweifeln und Grübeln gebracht hat. Als Franke hat man das halb leere Glas vor sich stehen. Sie hatten einfach immer ein volles Glas. War dieser Optimismus sozusagen zur Schau getragene Zuversicht oder haben Sie wirklich dran geglaubt, dass Nürnberg es werden muss? Sie haben das so ähnlich formuliert.
Naja, selbstverständlich war ich bis zum Ende hoch optimistisch, weil die Nürnberger Bewerbung eine sehr außergewöhnliche Bewerbung ist, zu der ich auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch zu 100% stehe. Wir haben eine überzeugende Arbeit, eine wirklich überzeugende Arbeit geleistet. Und insofern war der Optimismus immer begründet. Dass die Jury jetzt so entschieden hat, wie sie entschieden hat, das werden wir Anfang Dezember dann auch nochmal nachvollziehen können, wenn der Jury-Report veröffentlicht wird. Und dann wird man sehen, woran es gelegen hat. Ich kann aber so viel sagen, dass die Jury von der Nürnberger Bewerbung sehr, sehr angetan war.
Das ist schön zu hören und da müssen wir ja gleich das Hintertürchen aufmachen. Eine angetane Jury, die das Ganze dann auch noch schriftlich kundtut, gibt nichts weiteres als eine Empfehlung ab. Diese Empfehlung geht an die Kultusministerkonferenz. Das heißt, wenn die Minister genau lesen und auch der Überzeugung sind, eigentlich hat es Nürnberg verdient, hat Nürnberg noch eine Chance. Das Votum der Jury ist nicht bindend. Ist das richtig?
Das Votum der Jury ist eine Empfehlung. Und wenn Sie sich aber die Geschichte der Kulturhauptstadt seit den Anfängen anschauen, es hat noch nie den Fall gegeben, dass die dann entscheidende Organisation sich gegen die Juryempfehlung ausgesprochen hätte. Aber wer weiß.
Genau, es gibt immer ein erstes Mal. Das Votum der amerikanischen Wähler war auch eine Empfehlung nach Ansicht von Donald Trump. Er ist da anderer Meinung. Mal schauen, was rauskommt. Wir sind gespannt.
Die Frage ist natürlich, ob wir uns jetzt mit den amerikanischen Präsidenten vergleichen wollen oder auf diese Art und Weise zu dem Titel kommen wollen.
Das, lassen wir mal. Das wäre in der Tat ein Novum und vielleicht würde das auch Nürnberg gut zu Gesicht stehen.
Die Wahl ist noch nicht verloren, das können wir jetzt mal postulieren.
Genau.
Also, erzählt in diesem Podcast und alles weitere
also, sehen wir. In Großbuchstaben, we will win.
Genau. Wir lassen uns das auch nicht stehlen, darauf lege ich euch hin.
Lassen Sie uns doch mal auf den auf die empfohlene Kulturhauptstadt 2025 zu sprechen kommen, Chemnitz. Also wir waren hier alle in der Redaktion gesessen. Es wurde ja auch als Livestream übertragen. Und also die Hoffnung hier bei uns war schon sehr groß oder auch herrschte wirklich so ein bisschen Optimismus. Und die Entscheidung dann, da war so, da haben sich alle so angeguckt und gesagt, wie? Chemnitz. Wie haben Sie denn die Bewerbung, also ich will das jetzt aber gar nicht schlecht reden, sondern Sie sind ja tiefer in dem Prozess drin. Wie haben Sie denn die Bewerbung von Chemnitz empfunden oder was glauben Sie waren so die besonderen Merkmale, die Chemnitz zum Sieger gemacht haben?
Das ist natürlich schwer zu beurteilen. Ich habe es an anderer Stelle auch schon mal gesagt, man schaut der Jury ja nicht in den Kopf oder kann der Jury nicht in den Kopf schauen, was dann am Ende des Tages zu dieser Entscheidung geführt hat. Ich glaube allerdings, es ist eine kulturpolitische Entscheidung, auch eine kulturpolitische Entscheidung, die Abwägung oder das Hinschauen auf eine Stadt im Osten der Bundesrepublik. Ich glaube, das war ein entscheidendes Kriterium für die Jury. Und darüber hinaus zeichnet sich die Chemnitzer Bewerbung durch eine starke Einbindung in die unterschiedlichsten Ebenen von Stadtbevölkerung aus. Die Chemnitzer Bewerbung ist sehr stark an Stadtentwicklungsprojekten interessiert. Und es mag sein, dass das die beiden Gründe waren, weshalb sich die Jury so entschieden hat. Sicherlich ist es eine Entscheidung gewesen gegen das herausragende, international aufgestellte Programm der Nürnberger Bewerbung. Das muss man ganz offen sagen. Es gibt keine Stadt, keine andere Stadt, die ein so überzeugendes künstlerisches Programm für die Jahre 2021 bis 2025 entwickelt hätte. Mhm. So, und dann...
dann ist ja die Frage, hat man aufs falsche Pferd gesetzt? Wenn Sie sagen, die internationale Ausrichtung, der starke künstlerische Teil?
Nein. Es gibt einen Kriterienkatalog. Mhm. Der im Bitbook abgearbeitet werden muss. Und in diesem Kriterienkatalog spielt das künstlerische Programm eine herausragende Rolle. Darauf wird immer wieder in den Diskussionen abgehoben. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, also inwieweit ist der Kriterienkatalog, der von der Kommission vorgegeben wird, dann auch tatsächlich für die Grundlage für die Entscheidung der Jury? Also insofern, also angesichts des Kriterienkataloges bin ich hoch gespannt, wie die Begründung der Jury für die Wahl Chemnitz sein wird.
Da es ja jetzt dann nochmal einen Termin geben wird, das heißt, für Sie ist das Verfahren auch relativ transparent. Also man kann dann schon nochmal Schlüsse draus ziehen. Man soll jetzt vielleicht nicht immer von Fehlern reden, sondern einfach, dass man sagt, ja, das sind die Gründe und dann, damit wird es auch nachvollziehbar, warum die Entscheidung so getroffen wurde.
So ist es. Und sicherlich wird das dann auch für zukünftige Bewerberstädte von großem Interesse sein, wie die Begründung ausfällt. Mhm. Also wenn die stadtentwicklungspolitische Dimension so im Vordergrund steht, wie es ja auch bei der Wahl der österreichischen Kulturhauptstadt für 2024 der Fall ist, dann muss man eben sehr genau überlegen als Kommune, mit welcher Haltung geht man in diese Bewerbung rein und wie positioniert man sich innerhalb des Bewerbungsprozesses? Mhm. Also Sie hören, ich habe durchaus Kritik anzumelden.
Durchaus, ja, das ist deutlich zu spüren. Wird nicht viel helfen wahrscheinlich, aber es geht Ihnen dann auch darum, sozusagen für die Zukunft, dass einfach die Städte eine verlässliche Grundlage haben, auf der sie dieses Bitbook auch erarbeiten, wie es ja auch in Nürnberg der Fall war.
Mhm. Genau so ist es.
Ja, und was für Schlüsse ziehen Sie trotzdem jetzt aus der Zeit, wenn man sich das mal anguckt? Ich bin im Moment der Alleinunterhalter mit Ihnen. Die Technik hat scheinbar dafür gesorgt, dass der Michael Husarek jetzt irgendwie uns verlassen hat. Ich sehe ihn zumindest nicht mehr in unserem Gesprächschannel. Ja, aber das macht ja nichts, weil ich habe noch genug Fragen, dass wir uns da ohne weiteres noch gut unterhalten können. Also genau die Frage eben, was hat es denn jetzt gebracht? Also war das jetzt was, wo man gesagt hat, okay, wir haben es probiert, hat Geld gekostet, wir hatten ein schönes Büro, aber das war es jetzt auch. Wie hat man sich das vorzustellen, vielleicht so als Laie auch? Wie geht es jetzt weiter? Geht es überhaupt weiter?
Also der Bewerbungsprozess hat für Nürnberg, da bin ich mir wirklich sicher, an vielen, vielen Punkten einen Schub gegeben, und zwar einen kräftigen Schub. Es hat sich das Bewusstsein verfestigt, dass Kunst und Kultur in dieser Stadt eine herausragende Rolle spielen müssen. Und dass die Stadt für die Kunst und für die Kultur die entsprechenden Rahmenbedingungen herstellen muss. Ich glaube, dieser Bewusstseinsprozess ist durch die Kulturhauptstadtbewerbung nochmal in einem besonderen Maße deutlich geworden. Darüber hinaus ist es gelungen, mit dem Bewerbungsprozess eine neue Form von Diskurs, von Diskussionskultur in der Stadt zu entwickeln. Also es sprechen Menschen miteinander, die vorher nicht miteinander geredet haben, die spüren, okay, es gibt andere Menschen, Vereine, Organisationen, Einrichtungen, die an den gleichen Themen sich intensiv mit den gleichen Themen auseinandersetzen. Also die neuen Diskursformate, glaube ich, sind auch ein wichtiges Ergebnis der Kultur.
Da würde ich mal gerne reinkrätschen, wenn es okay ist. Weil das ist ja ein Teil der Diskussion, die in Nürnberg geführt wurde. Ist wirklich dieser Diskurs so breit geführt worden? Also ein Teil der Kritik, die so ein bisschen angeklungen ist, war das wirklich eine Bewerbung, die bei den Menschen angekommen ist? Haben die Menschen miteinander geredet? Haben Sie da so ein bisschen einen Tunnelblick oder woher nehmen Sie Ihre Erkenntnis?
Also wenn Sie sich das Kapitel 4 im Bewerbungsbuch anschauen, also die Frage danach, inwieweit ist die Bevölkerung in den Bewerbungsprozess und in die Entscheidungsprozesse eingebunden, dann können Sie auch im Vergleich zu den anderen Bewerbungsbüchern feststellen, dass Nürnberg da auf eine besondere Art und Weise aufgestellt ist. Also die Einbindung der Bevölkerung ist, glaube ich, in keiner Stadt so intensiv und so divers ausgefallen wie in Nürnberg. Das mag sein, dass wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht so intensiv einbezogen haben, wie das wünschenswert gewesen wäre. Allerdings, Herr Uber, darf man nicht aus dem Auge verlieren. Wir haben von 2018 im Bewerbungsbüro bis 2020 gearbeitet und selbstverständlich für den Fall, dass Nürnberg es geworden wäre, hätte es weitere 5 Jahre gegeben bis 2025, um diesen Prozess noch weiter voranzutreiben.
Mhm. Also ich mache es mal ein bisschen konkreter, aber ist, glaube ich, auch in einem Interview schon mal, sind Sie darauf angesprochen worden, also die Subkultur, dass sie zu wenig beachtet worden wäre, also das würden Sie nicht so sehen?
Nein, auf keinen Fall. Mhm. Auf keinen Fall.
Mhm. Und
es war, glaube ich, rückblickend betrachtet, eher das andere Phänomen, dass wir uns vom Bewerbungsbüro aus weniger mit dem, ich weiß gar nicht, ob man mit diesem Begriff noch hantieren kann, aber mit dem klassischen Bildungsbürgertum auseinandergesetzt haben. Das haben wir nicht getan.
Mhm. Also,
und das
alle sind dann allen,
auch, ja, das, ist dann eben auch, das ist dann eben auch interessant und das ist mir dann auch tatsächlich erst so ganz zu Bewusstsein gekommen, als das Bewerbungsbuch auf dem Tisch lag. Mhm. Also wo man dann sieht, wir gehen weniger oder wir planten weniger mit klassischen Formaten von künstlerischer Praxis. Also es gab wenig Überlegungen zu Konzerten, wenig Überlegungen zu klassischen Ausstellungsformaten, sondern es sind immer eher so ein wenig die abseitigen Dinge, die dann auch zum Tragen gekommen sind.
Es hört sich so ein bisschen an.
Darf ich zu dem Motto nochmal nachfragen?
Unbedingt.
Passt forward. War ja, darauf hat man sich committed. Ich will es auch jetzt nicht im Nachhinein schlecht reden, aber man hatte so einen Eindruck, dass nach der Entscheidung dann mehrfach zu hören war, naja, das war jetzt irgendwie auch nicht so das Gelbe vom Ei. Wie gesagt, hätte man besser mal vorher diskutiert aus meiner Sicht. Wie stehen Sie zu einer Kritik an dem Motto, also die Vergangenheit Nürnbergs, die ja nun wirklich mannigfach vielfältig ist, nach vorne zu denken? Das war ja so der rote Faden. Also würden Sie sagen, jawohl, richtig, oder können Sie diese Kritik, die sehr, wie soll man sagen, substanzlos erfolgt, aber sie ist zu vernehmen, irgendwas abgewinnen?
Der Claim der Nürnberger Bewerbung ist der richtige gewesen, weil er wirklich ins Zentrum, in die DNA dieser Stadt hineingreift, beziehungsweise die DNA der Stadt ins Wort fasst. Und wir haben ja mit dem großen Projekt der Nürnberg Time Machine, das wir gemeinsam mit der FAU in Erlangen voranbringen wollten und vielleicht auch voranbringen werden, das idealtypische Projekt für diesen Claim auch gesetzt. Und vielleicht haben wir es versäumt, an der einen oder anderen Stelle dann doch nochmal deutlich zu machen, was mit diesem Claim gemeint ist. Also es ist jetzt im Nachgang zur Juryentscheidung immer wieder das Thema aufgekommen, naja, also warum habt ihr Leni Riefenstahl im Programm und was soll das da mit diesem Richard Wagner? Und aber darum geht's ja nicht. Also in unserer Überlegung ging es ja nicht darum, jetzt eine Huldigung an Leni Riefenstahl zu formulieren. Das würde keinen von uns interessieren, sondern das Entscheidende ist doch, die Frage danach zu stellen, wie kann es möglich sein, dass im 21. Jahrhundert die Mechanismen von Totalitarismus, von Diktatur, die Ästhetik von Totalitarismus, die Leni Riefenstahl mit ihren Arbeiten gesetzt hat, wirksam sind bzw. wieder eingesetzt werden. Das ist doch die alles entscheidende Frage. Uns ging es nicht darum, in die Historie von Nürnberg reinzugucken, um quasi in einer Nabelschau jetzt die Historie zu bearbeiten. Das will, also mich interessiert das nicht und Sie wahrscheinlich auch nicht. Sondern es geht darum zu fragen, was hat das für eine Relevanz heute?
Bei der Historie Nürnbergs würde ich einmal gern bleiben, Herr Professor Wagner. Sie haben sich außergewöhnlich pointiert für einen ja immer noch bei der Stadt Nürnberg in Lohn und Brot stehenden Mitarbeiter geäußert zu dem sogenannten Regenbogen-Präludium einer Kunstaktion an der Zeppelin-Tribüne, die just in der Nacht, an der dann am Tag danach die Entscheidung gefallen ist. Wie ich finde, dieses NS-Erbe bemerkenswert künstlerisch aufgewertet hat. Da sind wir beide wahrscheinlich derselben Meinung, dass das ein sehr, sehr guter Griff dieses Künstlerkollektivs war. Und Sie haben dann gesagt, Sie haben das auch geschrieben und gepostet, Mensch, da hätte ich mir gewünscht, dass man da nicht sofort mit dem Hochdruckreiniger dem Kunstwerk zu Leibe rückt. Hätten Sie das auch gemacht, wenn Sie Ihre Perspektive weiter in Nürnberg sehen würden? Diese Frage.
Also, was hat das eine mit dem anderen zu tun, Herr Husarek?
Naja, könnte ich was dazu sagen. Also man könnte ja argumentieren, dass Menschen, die ihrem Arbeitgeber gegenüber sich immer loyal verhalten, die besseren Perspektiven haben. Sie haben jetzt mal gesagt, klare Kante gezeigt, halte ich persönlich als Bewerbungschef für falsch, dass man so vorgegangen ist.
Naja, also ich habe in den 3 Jahren, in denen ich in Nürnberg war, mit meiner Meinung nie hinterm Berg gehalten. Also das ist auch meine Aufgabe gewesen und sie wird es auch bleiben.
Lassen Sie ich bin als jemand.
Bitte?
Also, wenn Sie es inhaltlich vielleicht nochmal kurz ausführen, warum Sie es gern noch gesehen hätten.
Also, das ist jetzt eine wirklich sehr diffizile Fragestellung. Das ist, das Regenbogenpräludium war eine Intervention im öffentlichen Raum, die zum einen nicht mit dem Anspruch auftritt oder aufgetreten ist, ein dauerhaftes Kunstwerk zu sein, sondern diese Intervention war von Anfang an eine, die ephemär und temporär gedacht war. Also das muss man sich, glaube ich, ganz, ganz deutlich machen. Und insofern sind die Diskussionen jetzt, ob man Fahnen anhängt oder andere Dinge, die widersprechen der Intervention komplett. Diese Intervention musste ohne Genehmigung stattfinden. Interventionistische Kunst mit Genehmigung, das ist eine Contradictio in adjectio, das gibt's nicht.
Ja. Das ist sogar in Nürnberg nicht möglich.
Und das Hochinteressante an der Arbeit war doch, dass sich unglaublich viele Menschen dadurch angesprochen fühlten. Also die Wirkung war ja immens. Da hat ja niemand mit gerechnet. Und diese unglaubliche Wirkung, darüber hätten wir reden müssen. Und wir hätten die Gelegenheit geben müssen, dass noch mehr Menschen diese Intervention erleben können.
Also Sie hätten es über einen bestimmten Zeitraum laufen lassen und dann wäre es von sich aus irgendwann abgewaschen gewesen, kann man so sagen?
Ja, das war ja auch der Plan. Das war ja auch der Plan, dass die Farbe verschwindet durch den Regen.
Jetzt haben wir viele Leserbriefe in den Nürnberger Nachrichten und in unserem Online-Portal nordbayern.de natürlich auch. Viele User-Kommentare und da ist immer wieder mal zu lesen, das ist sicherlich ein bisschen von Häme auch getragen. Das war schon gut und richtig, dass diese Entscheidung der Kulturhauptstadt nicht für Nürnberg ausgefallen ist, weil schaut euch mal an, kaum gibt es mal ein spannendes Kunstwerk im öffentlichen Raum, schon werden die Kercher angefragt und machen das platt. Also wird es zu weit gehen, diese Haltung, die da von Liegenschaftshochbauämtern, weiß der Gott, wer da alles beteiligt war, an den Tag gelegt wurde, ja offenkundig ohne Einbeziehung der kulturellen, kulturpolitischen Instanzen der Stadt. Wird es zu weit gehen, das als exemplarisch für eine Situation in Nürnberg zu sehen? War es eine Einzelfall-Fehlentscheidung oder ist da schon ein bisschen Substanz dran an der Kritik, die jetzt geäußert wird?
Also ich muss Ihnen sagen, Herr Husarek, dass natürlich habe ich die Leserbriefe auch zur Kenntnis genommen und ich habe den Eindruck gewinnen können und gewinnen müssen, dass hier Menschen ihre Meinung kundtun, die eh an der Kulturhauptstadtbewerbung Kritik formuliert haben und das jetzt als Argument genommen haben, okay, seht her, Nürnberg kann es nicht. Also hier werden zwei Dinge miteinander vermischt, die für mich nicht zusammengehören. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Man könnte ja auch so weit gehen und sagen, gut, wir hätten den Kulturhauptstadttitel gebraucht, um genau an solchen Stellen neue Diskussionswege, auch ein neues Bewusstsein herzustellen. So.
Jetzt blicken wir doch mal in Ihre Zukunft. Das ist eine hoffentlich spannende und ereignisreiche Zukunft. Sie haben vor kurzem mal den Satz gesagt, ich kann mir gut vorstellen, hier in dieser Stadt zu bleiben. Ich habe mich, ich hoffe, ich zitiere Sie richtig, in Nürnberg verliebt in den vergangenen Jahren. Ja, was machen wir jetzt mit Ihnen?
ähm, Lieben führen auch manchmal im Leben nicht zum Ziel.
Die gehen auch gut.
Manchmal wird Liebe auch nicht erwidert.
Okay. Sehr schön, sehr schön. Also es ist sozusagen alles noch in der Schwebe.
Es ist alles in der Schwebe. Also wie gesagt, ich bin jetzt ab kommenden Montag wieder in der Stadt und mein großes Ziel ist es natürlich, für Nürnberg und für die Menschen in Nürnberg, für die vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt die letzten Jahre an der Kulturhauptstadt Bewerbung gearbeitet haben, möglichst viel in eine wie auch immer geartete Umsetzung zu bringen. Also ich glaube, nichts wäre schlimmer, als wenn wir jetzt in eine Lethargie verfallen würden und sagen, okay, die Bewerbung war nicht siegreich, wir, salopp formuliert, wir kloppen das jetzt in die Tonne und das war's.
Also, aber da treffen Sie einen sehr, sehr runden Punkt, Herr Wagner. Also ich stelle diese Lethargie, wie Sie es nennen, ich habe es heute in einem Meinungsbeitrag bei uns als Agonie bezeichnet. Ich glaube, das momentan wahrzunehmen. Ich mag mich täuschen, aber das ist so meine Wahrnehmung. Die ist vielleicht auch noch gedeckt durch diesen Schmerz nach dem Ausscheiden in dem Titelrennen, aber der muss ja irgendwann mal vorbei sein. Und es geht ja genau um das, was Sie zu Recht sagen. Was wird jetzt nun wirklich von diesen zweifelsohne teilweise sehr, sehr, sehr guten Ideen umgesetzt? Jetzt sind Sie jemand, das haben Sie gerade schon gesagt, der die offene Sprache pflegt. Das ist schon auch Ihr Wunsch, da verstehe ich Sie recht. Und sehen Sie momentan auch, dass jetzt mal so langsam Priorisierung stattfinden müsste?
Also ich möchte jetzt hier nicht nach irgendwelchen Ausreden suchen, aber Fakt ist, es waren jetzt auch Herbstferien. Also viele waren einfach gar nicht da. So. Und es wird jetzt in den nächsten Wochen darum gehen, die Priorisierung zu klären. Ich glaube, bei den großen Strukturprojekten, in denen es darum geht, Räume für die Kunst und für die Kultur- und Kreativwirtschaft zu schaffen, bei den großen Strukturprojekten besteht ein relativer Konsens darüber, dass sie umgesetzt werden sollen. Natürlich ist die Finanzierung eine zentrale Fragestellung, die wir klären müssen. Aber darüber hinaus ist es mir auch ein ganz, ganz großes Anliegen, zentrale Projekte der Kultur, also künstlerische Projekte der Kulturhauptstadt Bewerbung in eine Umsetzung zu bringen.
Wenn Sie eine Prioritätenliste machen könnten, weil was wäre es konkret? Also ich glaube, Sie sprechen jetzt von großen Strukturprojekten. Der geneigte Zuhörer kann sich wahrscheinlich darunter noch relativ wenig konkret vorstellen. Und wenn Sie so eine Prioritätenliste aufstellen dürften, wenn es jetzt Ihr Job wäre, Ihr Nächster, was würden Sie als Erstes und als Zweites, als Drittes angehen?
Vielleicht noch für den Zuhörer, dass man noch mal ein paar dicke Brocken auspackt. Wir haben die Umgestaltung Alte Feuerwache, wir haben die im Grunde Kernsanierung Museum Industriekultur, wir haben die Bespielung der Kongresshalle am Reichsparteitagsgelände durch Künstler, Ateliers sollen dort Einzug halten und vieles mehr. Also es gibt mannigfach Projekte, die alle eins gemeinsam haben, die kosten eine richtige Stange Geld. Und jetzt muss man das irgendwie ins rechte Lot rücken. Wir haben das Memory Lab, die Kooperation, die nach meinem Kenntnisstand einmalig wäre zwischen einem Täterort der Nazis Nürnberg und einem Opferort Flossenbürg. Hochspannende Aspekte. Und jetzt sagen Sie mal bitte Ihre Top 3, Herr Wagner.
Also Top 3, das geht gar nicht, Herr Husarek.
Ganz befürchtet. Wir stehen so sehr auf Lustiges und keiner macht mit. Da müssen wir es wieder selber machen.
Wir machen ein Voting.
Nein, also bei den Strukturprojekten. Es braucht die Umgestaltung der Kongresshalle, um einfach Raum zu schaffen. Das ist, da kommt man überhaupt nicht drum herum. Ja. also jetzt auch die Diskussion um das, die Kündigung des Mietverhältnisses bei dem Künstlerhaus. Sie wissen das alles, schwierige, ganz schwierige Situation. Es wäre eine vertane Chance, das Haus des Spielens nicht in die Priorität zu nehmen. Das heißt, das Haus des Spielens muss in die Priorität. Über die Neugestaltung des Museum Industriekultur müssen wir auch nicht diskutieren. Die Umnutzung der alten Feuerwache partiell als ein Zentrum für die Kultur- und Kreativwirtschaft, auch das sollte umgesetzt werden. Das sind die großen Strukturprojekte, von denen ich mir sicher bin, dass man auch eine Finanzierung hinbekommt. Also zum Beispiel bei der Umnutzung der alten Feuerwache kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man das eher in einer rauen Form tut und eher eine Laboratoriumssituation herstellt, die man unter Umständen auch mit der Wirtschaft in Nürnberg und in der europäischen Metropolregion gemeinsam aufsetzt. Bei den künstlerischen Projekten gibt es meinerseits natürlich eine Priorisierung und die bezieht sich zum einen auf das ehemalige Reichsparteitagsgelände. Also ich denke, dass das große Projekt Doing Ground, das wir als erstes Projekt in der Säule Humanity formuliert haben, dass wir dieses Projekt weiter verfolgen werden.
Sagen Sie vielleicht drei Sätze dazu, dass es unsere Zuhörer auch einordnen können.
Bei dem Projekt Doing Ground wird es darum gehen, das Gelände neu zu befragen, insbesondere im Horizont dessen, was es im 21. Jahrhundert bedeutet, die Idee der Versammlung der Menschen neu zu befragen. Also das ehemalige Reichsparteitagsgelände als ein ursprünglich von den Nationalsozialisten gedachter Versammlungsort, in dem es darum ging, das Individuum in der Masse aufgehen zu lassen, dieser Idee von Versammlung, eine zeitgenössische Idee von Versammlung entgegenzustellen und damit dem Gelände auch eine neue inhaltliche Dimension zu geben. Wir werden uns mit dieser Fragestellung intensiv auseinandersetzen im Rahmen einer Werkstatttagung, die am 10. und 11. Dezember stattfinden wird, wo es eben nochmal zentral um die Frage geht, die Zukunft des Erinnerns im Rahmen einer künstlerischen Auseinandersetzung mit dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände. Also Sie können daran ersehen, die Tagung wird es geben im Dezember. Wir sind also an diesem Thema dran. In gleicher Weise ist es mir ein großes Anliegen, die Zusammenarbeit mit der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg weiter zu verfolgen, weil das ist wirklich, wie Sie sagen, Herr Russarek, ein ganz, ganz wichtiges Thema, die Frage des gemeinsamen Bearbeitens, Täterort, Opferort, das ist sehr, sehr zentral. Und es ist eben auch zentral für die gesamte europäische Metropolregion. Und damit sind wir dann bei einer weiteren wichtigen Perspektive, die ich mir vorgenommen habe, nämlich die Kooperation mit den Kommunen, mit den Gebietskörperschaften in der europäischen Metropolregion weiter voranzutreiben. Es hat in den 3 Jahren eine unglaublich intensive Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen in der europäischen Metropolregion gegeben und die wollen wir einfach auch weiter vertiefen. Hier sind Projekte wie Toys of Tomorrow oder auch die Aufarbeitung der Industriegeschichte der Region ganz wichtige Dinge, aber in gleicher Weise auch das, was die Kollegin Katharina Fink am Überlewerhaus in Bayreuth in einer wunderbaren und überzeugenden Art und Weise betreibt, nämlich die Frage nach Inklusion Das sind alles Themen, die mir sehr am Herzen liegen und die ich einfach sehr, sehr gerne auch weiter voranbringen möchte.
Aber der Stadt Nürnberg ja fast nur raten, die Liebe zu erwidern. Klingt spannend.
Wir haben ja in Nürnberg durch den Wechsel des Oberbürgermeisters und wir haben ja die Kulturbürgermeisterin Julia Lehner jetzt an maßgeblicher Position, also sozusagen nochmal ein Stück nach oben gerutscht. Auch das Kulturthema war ja auch für die Kulturhauptstadtbewerbung bestimmt keine schlechte Entscheidung. Das muss doch alles eigentlich Ihnen in die Karten spielen.
Naja, also wir befinden uns in einer Krisenzeit. Mhm. Wir befinden uns in einer Krisenzeit für die Kunst und für die Kultur und für unsere Gesellschaften überhaupt. Aber es betrifft die Kunst und die Kultur, die Künstlerinnen und Künstler, die Aktiven ja in einem ganz besonderen Maße. Und ich glaube, die Entscheidung darüber, was denn nun fortgeschrieben, fortentwickelt werden kann, ist am Ende des Tages natürlich entscheidend davon abhängig, wie sich die ökonomische Gesamtsituation entwickelt. Und das kann man zum gegenwärtigen Zeitpunkt, also ich vermag das nicht abzuschätzen.
Da sind Sie in bester Gesellschaft, ja. Das kann momentan tatsächlich keiner. Jetzt würde mich eins noch interessieren, das ist auch wieder eine emotionale Frage. Sie haben seinerzeit den Bewerbungsprozess in Köln schon mitbegleitet. Sie haben jetzt Nürnberg hinter sich gebracht, sind gerade noch dabei mit den Aufräumarbeiten im positiven Sinn. Jetzt, wir haben das gerade gehört. Ist das nicht für einen persönlich super frustrierend? Das hat ja in beiden Fällen nicht geklappt. Oder sagen Sie, ich habe noch ein drittes Mal Bock und helfe dann, weiß der Teufel, der Bewerbung Fürth zur Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2048?
Naja, Herr Husarek, also da kommen wir auf einen Ausspruch von mir zurück. Also die Nürnberger Bewerbung ist eine unglaublich erfolgreiche Bewerbung. Dass sie am Ende nicht siegreich war, steht auf einem anderen Blatt. Das hört sich jetzt vielleicht noch ein bisschen vermessen an, aber ich bin mit meiner geleisteten Arbeit ganz bei mir. Also, das ist im Unterschied zu Köln, muss ich das einfach sagen. Also wir haben einen super Job gemacht und auch die Reaktionen, die kommen, sind sehr bemerkenswert und sehr viel Unterstützung, sehr viel Zuspruch. Und es ist nun leider so, dass sich in den Printmedien eben vor allem Menschen äußern, die eher Kritik formulieren. Und aber wie gesagt, wir haben einen super Job gemacht und insofern, bin ich frustriert? Nein, ich bin nicht frustriert. Nein.
Schönes Schlusswort.
Eigentlich ja. Sie haben sich, wir haben ja die Woche schon mal miteinander zu tun gehabt. Sie haben gesagt, Sie haben jetzt erstmal richtig ausgeschlafen. Das heißt, es waren stressige Wochen. Vielleicht noch so, wie sind Ihre Heimat, also jetzt Ihre Kleve und Umgebung, wie ist denn das dort aufgenommen worden? Ist es überhaupt registriert worden, dass Sie dort in das Bewerbungsverfahren oder was Ihr Job da die letzten 2-3 Jahre war und wie war da die Rückmeldung aus Ihrer Heimatgegend?
Ja, die Familie ist natürlich enttäuscht, natürlich, klar, die Freundinnen und Freunde, die den Prozess mitverfolgt haben, wischen sich die Augen und fragen, wie kann das denn jetzt eigentlich sein? Also wie konnte diese Entscheidung so fallen, wie sie denn gefallen ist? Und einige sagen, fragen mich natürlich auch, also was machst du jetzt? Und kommst du wieder zurück an den Niederrhein? Und also das soziale Netz funktioniert, also insofern alles gut.
Ja, Michael, hast du noch eine Frage? Ansonsten?
Ja, natürlich die eine.
Ja, die wichtigste.
steigt der Club auf.
Uiuiui. Muss ich dazu was sagen?
Nee, Sie dürfen auch beredt schweigen.
Das wäre aber schade. Also eigentlich ist das Verlangen auch von einigen unseren Zuhörern, dass wir unseren Gesprächspartnern immer eine Aussage zum ruhmreichen ersten Nürnberg entlocken. Aber Sie sind nicht der große Fußballfan.
Also ich fände es natürlich, ich fände es toll. Ich fände es toll, wenn der Club aufstand. Selbstverständlich.
Ich meine jetzt nicht die Frage, ob der Club schuld war, dass die Kulturhauptstadtbewerbung nicht geklappt hat. Weil, das kann nicht so sein. Chemnitz hat momentan, glaube ich, nur einen Viertligisten, wenn ich es recht im Kopf habe. Aber wie auch immer. Okay, ich denke mal, es ist ein richtiger Zeitpunkt, um jetzt aufzuhören.
Okay. Genau, dann sagen wir vielen, vielen Dank. Und wieder herzlich willkommen in Nürnberg zurück sozusagen. Schöne Aufräumarbeiten und Grüße an Ihr Team natürlich. Und
vielen Dank.
Hören wir vielleicht wieder voneinander, wenn wir wissen, wie es mit Ihnen weitergeht.
Ja. Okay, vielen Dank für das Gespräch.
Tschüss. Dankeschön. Bis dann. Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.